Vielen Dank, Volker Grasmuck. Ich würde alle Diskutanten hier nach vorne bitten zu mir und Sie bitten, einfach Platz zu nehmen gemäß der Namensschilder, die da schon ausstehen. Ich habe hier nur mein Gerät, damit ich die Uhr im Blick habe. Wir werden bis 21 Uhr maximal diskutieren. Die Idee ist jetzt ungefähr ein Stündchen, dass wir hier vorne diskutieren und dann Sie mit reinnehmen in die Debatte oder Dreiviertelstündchen. Muss mal gucken, wir sind jetzt ja schon 20 vor sieben. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Auftrag und Rolle der Medien in Zeiten des digitalen Wandels. Das ist unser Thema in dieser Runde mit Fokus auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Volker Grasmuck hat es ja schon mehrmals angerissen, dass die Norbillag-Abstimmung in der Schweiz, die hat uns, zumindest die Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nochmal mit einem Schreck davonkommen lassen. Aber auch gezeigt, dass die Debatte jetzt erst so richtig anrollt darüber, welche Zukunft der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. In Deutschland wird auch schon lange diskutiert über das Thema, aber mein Eindruck ist, und nicht nur meiner, dass hauptsächlich über Strukturen geredet wird, wenig aber über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wie man den ausgestalten kann. Und dann kommen ja die Strukturen, die das sozusagen ausfüllen sollen. Und das würde ich gerne in dieser Runde ausbuchstabieren nochmal. Worin besteht der Auftrag? Wie wird er erfüllt? Wie argumentieren die Kritiker? Was muss vielleicht anders werden im Programm, in der Transparenz noch besser werden und in der Teilhabe des Publikums? So, jetzt begrüße ich meine Mitdiskutantin. Ich fange hier ganz außen an. Sie kennen sie schon, Doris Achelwilm, Mitglied des Bundestags und Sprecherin für Medienpolitik der Linken. Neben mir Malte Krückels, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund. Herzlich willkommen. Professor Carola Wille, Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks. Jörg Langer, Medienforscher, darf ich so sagen, von Langer Media Research Consulting. Und last but not least, Dr. Christine Hortz, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen. Ja, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird so alles Mögliche immer viel gegrummelt. Der Beitrag ist zu hoch, die Programmqualität ist nicht optimal, die Übertragungsrechte für Sportveranstaltungen sind zu teuer, es gibt zu viel Talkshows, es gibt zu viel Krimis und so weiter. Frage also, was hat das alles mit dem Auftrag zu tun? Ich würde es mal so sagen, der Auftrag ist ja Bildung, Beratung, Information und Unterhaltung, aber die öffentlich-rechtlichen Sender haben es nicht leicht, denn es allen recht zu machen, ist eine Kunst, die eben wahnsinnig schwer zu erfüllen ist. Und andererseits sagen dann die Linke, Erfolg ist mehr als Quote. Darum an Sie, Frau Wille, die erste Frage, wie balanciert man das aus? Diesen Anspruch, es wirklich allen recht zu machen und dann aber doch auch nicht auf die Quote zu schielen.
Also, ich glaube, was die Schweiz ja uns gelehrt hat, dass in der Tat eine Gesellschaft gut beraten ist, zu diskutieren, was erwarten wir von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was erwarte ich als Gesellschaft, als Bürger dieser Gesellschaft und auch als Bürger, was kann ich sozusagen dort erwarten. Und wir haben gelernt, dass diese breite gesellschaftliche Debatte unheimlich wichtig ist, um einen Grundkonsens herbeizuführen. Und sicherlich gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Der eine möchte tiefer eindringen und möchte mehr Dokumentation haben. Der andere möchte mehr Filme sehen, fiktionale Angebote. Was wir leisten müssen, wir wissen es schaffen, dass wir tatsächlich als gemeinsamer freier Rundfunk für alle in der Gesellschaft Angebote machen. Und wir können uns nicht auf spezielle Zielgruppen reduzieren, sondern wir müssen es schaffen, für Kinder, für junge Menschen, genauso für Senioren, immer wieder darüber nachzudenken, wie schaffen wir es tatsächlich, ein Angebot für alle Menschen in der Gesellschaft zu machen. Und wie machen wir es in einer Zeit, wo sich gesellschaftliche Kommunikation so tiefgreifend verändert, wo sich das Mediennutzungsverhalten so tiefgreifend verändert. Und deswegen ist dieser gesellschaftliche Diskurs, und das ist das, was uns die Schweiz gelehrt hat, so unheimlich wichtig. Und wir müssen es nicht nur sozusagen als Eintagsfliege sehen, sondern wir brauchen einen kontinuierlichen, einen nachhaltigen gesellschaftlichen Diskurs. Und darüber müssen wir nachdenken, wie wir die Chancen, die in der digitalen Welt drinstecken, diesen Diskurs auch zu führen, wie wir den noch stärker nutzen, um tatsächlich das, was Sie sagen, wir schaffen wir es, den Interessen unterschiedlichster gesellschaftlicher Mitglieder gerecht zu werden und mit dem Anspruch, dem öffentlich-rechtlichen, der hier nochmal dargestellt wurde, zu verbinden.
Mhm. Werden wir auch noch drüber reden, wie man den optimal führen kann, also wie man die Leute im großen Stile mit reinnimmt. Aber diskutieren wir es erstmal aus unserer Sicht, Frau Achelwilm. Sie sagten, oder ein Positionspapier, der Linke sagt, es ist mehr Erfolg ist mehr als Quote. Was fehlt denn oder was ist da nicht stimmig? Haben Sie das Gefühl, die Öffentlich-Rechtlichen schauen zu viel auf die Quote oder wo sehen Sie das Problem?
Genau, also gerade beim Öffentlich-Rechtlichen sollte es natürlich so sein und so unterscheidet sich ja eben auch der Auftrag, sage ich jetzt mal, von denen der Privaten, dass halt tatsächlich nicht nur auf die Quote geschielt wird und gleichzeitig brauchen wir uns hier nichts vorzumachen, dass es natürlich in diesen Zeiten passiert und Quote auch teilweise damit zu tun hat, ne, was dann eben in der Breite rezipiert wird und was nicht. Und trotzdem muss halt verstärkt darauf geguckt werden. Und gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist da auch eben was eingerissen, dass man nicht die gleichen Talkshow-Formate bedient sozusagen, beziehungsweise den Öffentlich-Rechtlichen einer Kritik aussetzt, die dann mitunter auch mal berechtigt sein kann, wenn der Eindruck da ist, es wird nicht die Vielfalt geboten, die gewünscht ist. So. Und da kann ich aber an Frau Willes Ausführungen auf jeden Fall anschließen, was die Notwendigkeit einer breiten gesellschaftlichen Debatte anbetrifft. Es wurde angesprochen, wir leben in einer Gesellschaft, die aus Teilgesellschaften inzwischen besteht und eben auch, was das Mediennutzungsverhalten anbetrifft, ist es halt natürlich nicht mehr so, dass wie früher dann alle abends vor dem gleichen Fernsehgerät und dem gleichen Sender sitzen und zur gleichen Uhrzeit die Tagesschau gucken, nicht alle, sondern die Mehrheit damals und eine Tageszeitung lesen, sondern ja, es gibt da ganz verschiedene Ausspielwege, die auch tatsächlich genutzt werden und was natürlich ganz massiv den Öffentlich-Rechtlichen auch unter Druck setzt, während er gleichzeitig sich manchmal auch in einer Situation befindet, nicht so agieren zu können, wie er agieren will. Es ist ja angesprochen worden, dass es da einfach auch tatsächlich eine Grundlage gibt, die den Gegebenheiten, den technischen und dem Nutzungsverhalten auch nicht mehr in der Breite entspricht. Wir brauchen diese Debatte, das sehe ich auch so, dass Nobilak das gezeigt hat und beziehungsweise diese Debatte auch noch mal stark gemacht hat. Und daran sieht man auch, um was Positives festzuhalten, die Akzeptanz für die Öffentlich-Rechtlichen ist ja durchaus auch noch da. Und sie ist auch in Deutschland trotz allem Druck gegeben. Aber man muss sich eben trotzdem fragen, wie können wir diese Akzeptanz wieder verbreiten angesichts der breiten Akzeptanzkrise, die es eben auch gibt? Wie können wir vermitteln die Geschichte des Öffentlich-Rechtlichen? Warum gibt es das überhaupt? Ich glaube, da gibt es noch inzwischen gibt es da zu wenig Bewusstsein dafür. Und wofür brauchen wir in einer Gesellschaft, die so mediatisiert ist, wo wirklich ein Alltag ohne Medienkonsum einfach nicht stattfindet, wofür brauchen wir in dieser Gemengelage und in unserer Demokratie die Öffentlich-Rechtlichen? Das müssen wir weiter diskutieren und auch eben unter Berücksichtigung aller Teilnehmerinnen von Medien. Und das ist eine ganz wesentliche Debatte. Und die großen, ganz kurz abschließend, die großen Felder sind da eben natürlich, was die Diskussion um den Rundfunkbeitrag anbetrifft. So, also da muss man auch noch mal mehr Transparenz herstellen, wofür ist diese Demokratiepauschale da. Eben die Ausformulierung des Telemedienauftrages und eben was die inhaltliche programmatische Ausrichtung anbetrifft. Da braucht es eine Debatte, was wollen wir was liefern uns da gerade die Öffentlich-Rechtlichen, was gut ist und was vielleicht reformbedürftig.
Da würde ich mal bleiben wollen bei der inhaltlich-programmlichen Debatte. Das war jetzt natürlich sehr politisch allgemein gesprochen, was Sie sagen. Debatte ist natürlich auch immer gut und immer wichtig, wenn Sie Sicht nehmen. Was fehlt Ihnen? Oder ich nehme mal mich. Also ich schalte den Fernseher ein und gefühlt sehe ich abends immer Krimis, weil ich halt zu der Zeit gerade am Abendbrotstisch sitze und dann schalte ich weg und gucke den Rest dann nonlinear irgendwie über andere Kanäle, was ja auch nicht so schlecht ist. Aber und da denke ich, oh, könnte jetzt nicht mal das kommen, was mich jetzt gerade interessiert. Was fehlt Ihnen, wenn Sie vorm Fernseher oder Radio sitzen?
Es fehlt mir persönlich so von mir ausgesprochen, dass viele Format zum Beispiel im kulturellen Bereich dann auch zur Primetime eher laufen als ganz spät hinten. Mir fehlt eine höhere Verweildauer, also dass ich Medien so nutzen kann, wie ich dann eben Zeit habe. Das ist natürlich heute schon wesentlich mehr möglich als zu vergangenen Zeiten, aber da gibt es eben Beschränkungen, die müssen möglichst aufgehoben werden. Und mir fehlt tatsächlich in den besagten Talkshow-Formaten eine andere Qualität der Auseinandersetzung, oft weniger angestachelte Lautstärke, mehr in die Tiefe gehende Auseinandersetzung und da eben auch mehr Repräsentation, mehr Diversität, was das Podium anbetrifft, auch eine höhere Sensibilität, dass eben da nicht verstärkt nur auf die Quote geschaut wird, von wegen, wer macht hier am meisten Alarm und sorgt deswegen dafür, dass stärker eingeschaltet wird, sondern dass halt ins Inhaltliche geguckt wird und dass das dann eben in der Breite umgesetzt wird, eben auch durch ein Podium. Und mir fehlt manchmal auch, das kann ich auch sagen, mir fehlt manchmal mehr Darstellung von auch Frauen beziehungsweise ja, weiblichen Themenfeldern.
Mhm. Aber da weiß ich, ist ja Frau Wille gerade auf einem sehr guten Weg. Haben wir jetzt bei der Berlinale ja gerade erst gesehen, beim Frauenbrunch. Aber das sind ja schon sehr konkrete, finde ich, auch ist eine konkrete Kritik auch an Qualitätsfragen. Also wenn ich das zusammenfasse, Herr Krückels, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen? Was fehlt Ihnen oder wo würden Sie Schwierigkeiten sehen?
Ja, also ich bin ja in so einer... Ich bin ja jetzt in einer speziellen Funktion hier und zwar sitze ich für eine Landesregierung hier und da ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil tatsächlich finde ich das mit der Staatsferne schon wichtig. Wenn man das wie in Polen macht, dann ist das, glaube ich, da gibt es zwar einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber der hat nicht die Funktion für die Demokratie, die er mal erfüllt hat. Insofern halte ich mich da jetzt in dem Konkreten, sozusagen, was jetzt hier politisch oder gesellschaftspolitisch oder was auch immer mehr aufgegriffen werden müsste, ein bisschen zurück und sage eher was zu strukturellen Fragen. Also ich glaube, natürlich, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter. Wir müssen, und eigentlich brauchen wir ihn auch in neuen Feldern, auch in neuen Vertriebsstrukturen, Distributionsmöglichkeiten. Das heißt natürlich Internet und was Herr Grasmuck vorgestellt hat mit einer Erweiterung Richtung einer Plattform, die auch auf andere anschließt, gesellschaftliche Akteure, die der Aufklärung im weitesten Sinne oder Kulturvermittlung sich verschrieben haben, wäre natürlich ein ganz richtiger und ganz schöner Weg. Und ich glaube aber, dass man dann auch alte Sachen mal nicht mehr machen muss. Und da geht's mir vor allem halt um Doppelstrukturen, Mehrfachstrukturen. Ich meine, ich sage ein Beispiel von heute Nachmittag. Ich kam nämlich, bevor ich in den Zug gestiegen bin, musste ich was essen, war zu Hause und habe den Fernseher angemacht und dann kam im ZDF eine Übertragung eines Riesenslaloms der Damen, aber auf Eurosport auch. Ja, jetzt war das auf Eurosport nicht schlechter. Also es sah mir ziemlich ähnlich aus. Die Bilder waren dieselbe Qualität und auch die Kommentierung, ich habe es dann nur 10 Minuten da und 10 Minuten da geguckt, unterschied sich jetzt nicht groß, ehrlich gesagt. Beim einen kommt halt nochmal Werbung, aber trotzdem muss man schon überlegen, ob man beispielsweise solche Sachen, die von Privaten auch angeboten werden und anscheinend auch marktgängig genug sind, aber frei verfügbar, war ja kein Pay-TV, also ob man das dann tatsächlich den Öffentlich-Rechtlichen, ob die das auch noch machen sollten, machen müssen. Und das Zweite, wo wir, glaube ich, auch Doppelstrukturen haben, das liegt einfach in der Geschichte begründet. Wir haben im Moment 9 Anstalten und die haben natürlich ganz viele parallele Redaktionen und machen ganz viel parallel. Und was ich glaube, was wir auch brauchen, zumindest aus einer Sicht jetzt nicht von Berlin, da ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, sondern auch aus einer Sicht, wo es viel ländlichen Raum gibt, ist, und Thüringen, da gibt es letztendlich zwei, neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir ein paar Bürgermedien, die sind toll, aber die sind überhaupt nicht flächendeckend. Und ansonsten gibt es ja zwei Printverlage, das ist die Funke Mediengruppe und die Bild-Zeitung Bissing. Das ist natürlich an Meinungsvielfalt für tägliche Berichterstattung, sagen wir mal, ziemlich überschaubar. Insofern würde ich mir natürlich wünschen, statt dann ganz viele Sachen doppelt zu covern, entweder innerhalb des Ladens, also innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems, ARD, ZDF, alles zusammengenommen, sollte man tatsächlich doch noch mehr auf regionale und lokale Berichterstattung gehen. Also in sowas würde ich mir von der Strukturentwicklung, zumindest für die Räume, die jetzt nicht sozusagen medienmäßig gut bestückt sind, Berlin ist das natürlich anders, da ist das Tageszeitungsangebot schon ganz anders und so weiter, wäre das eine wichtige Diskussion, dahin zu gehen.
Das Problem bei der Debatte, glaube ich, ist, lässt sich nicht lösen. Es gibt immer zwei Schwachpunkte, ist meine Erfahrung. Die eine ist die, dass wir natürlich alle subjektiv argumentieren, weil wir natürlich immer nur einen bestimmten Ausschnitt auch sehen und wahrnehmen. Sie haben eben jetzt Riesenslalom gesehen und ich komme dann abends auf den Krimi. Und das andere ist natürlich auch, dass es auch Geschmäcker gibt. Was die einen toll finden, finden die anderen nicht so gut. Und es ist natürlich unheimlich schwer, das zu objektivieren und in so einen Auftrag, mit so einem Auftrag sozusagen zu synchronisieren. Frau Horz, wie macht man das?
Aber darf ich einen Satz noch dazu sagen? Das war jetzt keine Geschmacksfrage, ob Riesenslalom schön ist, sondern dass es woanders schon kommt.
Insofern war diese Doppelstruktur
ist das objektivierbar gewesen, nämlich auch bei Programmen lief das.
Ja, erstmal war ich sehr beglückt über Frau Willes Eingangsstatement, denn es hat mir gezeigt, dass es doch was gebracht hat, dass wir als Wissenschaftler diese Debatte um die Beteiligung der Bürger an dem breiten Prozess vor mittlerweile 5 Jahren stark angestoßen haben mit der Initiative Publikumsrat. Und das ist sehr erfreulich und ich denke auch, das ist ein sehr notwendiger Schritt, den die Anstalten gehen müssen. Zum Auftrag, um das Ganze so ein bisschen wegzuzoomen vom Subjektiven, vielleicht in die eher objektive oder objektivierbare Geschichte ist die Frage, was will denn eigentlich der Zuschauer? Und da müssen wir als Wissenschaftler auch so ein bisschen sagen, okay, da haben wir ein bisschen gepennt, weil wir haben nicht so viele Studien zu dem, was Zuschauer sozusagen inhaltlich wollen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht so gemacht. Es gibt keine Forschung, sehr wenig Forschung zu Public Value aus Nutzersicht, aber das ist zumindest ein sehr spannender Punkt und immer wenn kleinere Umfragen zu diesen Themen kommen, dann ist es doch ganz erstaunlich, was Zuschauer tatsächlich wollen. Jetzt habe ich kürzlich gelesen in der Fernsehzeitschrift Hör zu, ich glaube, das war eine kleine Studie in Auftrag gegeben von Hör zu bei Infratest, da haben die mal gefragt, was wollen sie denn eigentlich sehen? Und da steht immer an erster Stelle Dokumentation und Information. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Das wissen die Sender wahrscheinlich auch alle. Aber das ist doch nochmal ganz spannend so zu lesen. Und ich glaube, für den Zuschauer selber ist es auch sehr spannend, sowas zu lesen, dass vielleicht das so ein Interesse ist, was ein Großteil der Bevölkerung hat. Und danach kam lange irgendwie nichts, eigene Filme und dann irgendwann kam das, was eigentlich immer so läuft, ne, diese Vorabendserien und sowas. Das war nicht so beliebt, Serien hauptsächlich bei jüngeren Zuschauern. Aber das finde ich doch ganz spannend, dass man mal einfach auch herausfindet, was sind denn Zuschauerinteressen und auch innerhalb dieses inhaltlichen Diskurses in Austausch tritt. Ja, das muss ja nicht die Programmautonomie der Sender berühren, aber es wäre ja durchaus sinnvoll, auf einer institutionalisierten Ebene diesen Dialog über Inhalte vielleicht auch mal etwas stetiger zu führen. Die Österreicher machen das vor, die haben ein Public Value Forum, das kann man sich im Internet anschauen, das ist wunderbar vom ORF. Da gibt es öffentliche Veranstaltungen mit Medienpraktikern, Experten und so weiter. Da kann man sich Texte runterladen. Also es ist wahnsinnig spannend und sowas wäre natürlich für Deutschland auch sehr spannend.
Gibt es Beifall? Wenn wir noch intensivieren, Jörg Langer, Sie kommen gleich. Ich muss Frau Wille jetzt erstmal das Wort geben. Wir haben jetzt schon einiges Kritische auch gehört hier. Doppelstrukturen, glaube ich, wäre das, was noch am leichtesten zu beheben ist, weil da kann man halt gucken, wie man das im Zweifel reduzieren kann. Aber alles abdecken, was erwartet wird vom Publikum, das stelle ich mir besonders schwer vor. Wenn Sie diese Kritik jetzt hören, haben Sie eine ähnliche Wahrnehmung oder haben Sie eine ganz andere Perspektive?
Also ich würde gerne noch mal eine grundsätzliche Perspektive einnehmen. Dazu hat mich jetzt gerade Herr Krückels gereizt. Wir könnten ja auch sagen, ich habe da jetzt gerade Nachrichten bei den Privaten gesehen, ich habe gerade Unterhaltung bei den Nachrichten gesehen und eigentlich sehe ich alles irgendwie bei den Privaten. Bei Netflix sehe ich jetzt auch Dokumentation und insofern marktmäßig läuft das schon alles und wir können als Gesellschaft darauf verzichten. Ich glaube, der Grundgedanke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja, dass wir tatsächlich frei von staatlichen und frei von wirtschaftlichen Einflussnahmen sicherstellen sollen, dass wir in der Gesellschaft gegenständlich und meinungsmäßig tatsächlich eine Vielfalt abbilden. Und das ist sozusagen die Substanz und deswegen auch die Finanzierungsart, die gesellschaftliche solidarische Finanzierung. Und das ist ja sozusagen der Kern noch dessen, wenn man darüber diskutiert, warum braucht man ihn in dieser digitalen Welt, dass wir tatsächlich frei von Werbeaufträgen, frei von wirtschaftlichen Einflussnahmen und eben auch frei von staatlichen Einflussnahmen, die eben durch die Strukturen gesichert werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir das bieten, was eine Demokratie braucht, tatsächlich meinungsmäßige Vielfalt und gegenständliche, das heißt thematische Vielfalt und das in allen Bereichen, im kulturellen Bereich, genauso wie im Informationsbereich. Das ist die grundsätzliche Ebene und wenn man sozusagen diesen gesellschaftlichen Grundkonsens hat, ich glaube, dann kann man weiter diskutieren und dann kommt man tatsächlich zu den Fragen, bilden wir in der Gesellschaft diese Vielfalt so ab, wie wir es können und auch müssen? Und ich glaube, dass es in der Tat, ja, und das hat ja auch diese Glaubwürdigkeitsdiskussion bewiesen, dass wir immer wieder nachdenken müssen, sind wir an dieser Vielfalt in der Gesellschaft dran? Bilden wir tatsächlich Stadt-Land-Spektrum, die unterschiedlichen Räume in der Gesellschaft, also den städtischen Bereich genauso wie den ländlichen Bereich ab? Ich sag mal, da sind wir noch nicht so unterwegs, dass wir tatsächlich die thematische Vielfalt dort genügend haben und das, was wir strukturell können, objektiv auch können, auch tatsächlich tun. Wir haben die Diskussion im Ost-West, wir haben diese, das wird der Lebenswirklichkeit im Osten Deutschlands genügend bundesweit reflektiert, sage ich, noch nicht ausreichend. Wir haben die thematische Vielfalt noch nicht dargestellt. Das sind Themen, über die wir dann konkret diskutieren müssen und wo die Qualitätsdiskussion natürlich stattfinden muss. Weil Vielfalt ist auch ein Qualitätsthema. Und das gehört natürlich genauso dazu. Und dass wir unsere Qualitätsmaßstäbe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Exzellenzmaßstäbe sein müssen, das müssen wir uns immer vergewissern. Und in diesen Zeiten erst recht. Wir müssen für Exzellenz stehen. Und wir müssen einen Qualitätsmaßstab genauso für den Informationsbereich, für den kulturellen Bereich finden, wie für den Unterhaltungsbereich. Wenn wir in einem Unterhaltungsbereich unterwegs sind, dann muss das Qualität sein. Und dann ist die Frage, wie finden wir diese Qualitätsmaßstäbe? Und ich sage mal, da helfen uns eben diese Rückkopplung auch in den Zuschauerbereich hinein, diese Diskussion zu verstärken, nicht nur auf der Expertenebene oder auf der Redaktionsebene unterwegs zu sein, diese vielfältigen Perspektiven auch in die Qualitätsdiskussion hineinzubringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir auch tun sollten und den wir auch noch verstärken sollten in der Zukunft. Und ansonsten haben wir ja immer eine Familie, weil der Wunsch da war mehr im kulturellen Bereich. Ich glaube, was uns auch nicht gelingt, richtig rüberzubringen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine richtige Inhaltefamilie hat. Also wo tatsächlich vom Kika angefangen, über Phoenix, über Dreisat, über Arte, tatsächlich auch viele, viele Inhalte zu finden sind, wo manche sagen, das vermisse ich aber hier im ersten deutschen Fernsehen, hätte ich das gerne öfters. Also der Familiengedanke und auch sozusagen crossmedial dafür zu werben, den gesellschaftlichen Wert, der da auch in der Familie drinsteckt, rüberzubringen, da können wir sicherlich auch noch dran arbeiten.
Frau Hortz, Sie wollten dazu?
Ja, ich wollte zu dem Thema Vielfalt noch was sagen. Das finde ich auch sehr wichtig, auch gerade, weil wir in einer Migrationsgesellschaft leben. Das ist auch viel zu wenig abgebildet oder sehr einseitig abgebildet. Und da wundert mich doch sehr, dass es in den Sendern keine Diversitätsmanager oder Integrationsmanager gibt, nur zwei in zwei Sendern und wovon eine nur für Zuschauer ansprechbar ist. Also ich finde, das ist auch ein Aspekt, der strukturell institutionalisiert werden müsste, damit solche Themen auch strategisch angegangen werden können.
Sie haben gesagt, Frau Wille, man muss die Vielfalt, sie wird nicht genügend dargestellt und dadurch nicht angemessen wahrgenommen. Das führt dann bei mir wahrscheinlich dazu, dass ich eben das Gefühl habe, ich sehe immer nur Krimis am Arm vor dem Fernseher. Jörg Langer, Sie haben sich ja damit befasst, auch wofür Geld ausgegeben wird, also wo die Gelder hinfließen, um auch objektiv mal darstellen zu können, wie die Vielfalt auch sich finanziell niederschlägt. Ja, zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
Darf ich kurz noch was voranschicken?
Bitte.
Okay. Es geht dabei um den Begriff der Transparenz. Nun ist das ein bisschen schwierig mit dieser Transparenz, weil es ist kein tradierter Begriff. Der schon zitierte Paul Kirchhoff sagt, das ist ein rechtspolitischer Sammelbegriff, unter dem man sich alles und nichts vorstellen kann. Es gibt seit vielen Jahren eine Initiative der ARD, hier ein bisschen was voranzubringen. Ich habe versucht, in den letzten anderthalb Jahren das zu untersuchen. Und habe das an den Veröffentlichungen aller ARD-Anstalten gemacht und des ZDF. Und das Bild, was sich ergibt, ist sehr differenziert zu betrachten. Es gibt einen Leuchtturm und es gibt aber auch viele, viele Minuspunkte, sage ich mal ganz profan. Es geht um öffentliche und verständliche Kommunikation bei Transparenz und es geht darum, für die Öffentlichkeit zu sehen, was wird wofür ausgegeben. Es gibt da juristische Spezifika, da kommen wir auch vielleicht später noch auf Herrn Kirchhoff zurück. Aber es geht darum, wofür wird das Geld ausgegeben, wie wird es dargestellt. Und da gibt es viel, viel Geheimnis, um bei Kirchhoff zu bleiben. Und da gibt es viel, was veröffentlicht wird. Um mal so ein paar Punkte rauszugreifen, um es mal ein bisschen plastisch zu machen. Das ZDF hat ein Transparenzportal auf ihrer Webseite und stellt sehr schön dar, welche Sendungen dort gemacht werden im Laufe eines Jahres, wie viel Geld für jede Sendung ausgegeben wird. Für den Bereich Dokumentation, Reportage, Magazin, Nachrichten, hervorragend dargestellt, bis in die letzte Sendung hinein, so und so viele Sendungen pro Jahr, Durchschnittsbudget sowieso. Da klickt man auf den Bereich Sport. Ich muss auf den Zettel gucken. Da steht dann dort, das ZDF gibt 243 Millionen im Jahr für die Sportberichterstattung aus, besteht aus 191 Millionen für die Live-Sportberichterstattung, 11,6 Millionen für aktuelle Sportstudio und Sportreportagen. Wenn ich das zusammenzähle, komme ich auf 203 und nicht auf 243. Schon komisch. Wenn ich in den KEF-Bericht reingehe, komme ich da auf eine völlig andere Summe, auf über 300 Millionen, die da die Sportberichterstattung sind. Also da sieht man schon, es wird ganz, ganz viel veröffentlicht, es wird ganz viel rausgegeben, aber die Bezüge stimmen nicht. Es gibt keine Nachvollziehbarkeit in vielen Bereichen. Das zieht sich, also ist nicht nur beim ZDF so, das ist auch bei den Rundfunkanstalten der ARD so. Es gibt eine Anstalt, sage ich auch später, die hat wirklich ein umfassendes Berichtswesen, sehr ausgefeilt, sehr detailliert, sehr gut nachvollziehbar, und es gibt viele Anstalten, bei denen gibt es sowas gar nicht. Also gehen wir, sind auch einige Produzenten vielleicht da. Es gibt die Produzentenberichte seit einigen Jahren. Der MDR hat den ausführlichsten und umfangreichsten Produzentenbericht, den man sich vorstellen kann. Das sind 44 Seiten. Dagegen hat der WDR einen Produzentenbericht mit 16 Seiten. Auf 11 Seiten sind allein die Produzenten gelistet. Ja, so kann man sich vorstellen, was dann inhaltlich noch da drin steht. Der MDR hat einen Beteiligungsbericht von 118 Seiten. Pünktliche Veröffentlichung der Geschäftsberichte jedes Jahr, die sind auf dem neuesten Stand. Die Intendantin hat ihr Gehalt veröffentlicht. Sie müsste es nicht. Es steht nirgends geschrieben, dass sie das muss. Es gibt andere Intendanten, die haben sich jahrelang geweigert, diese Sachen offenzulegen. Also das sind so Sachen, wo man sieht, der MDR ist wirklich der Leuchtturm oder das leuchtende Beispiel hier im Bereich Transparenz. Und andere sind da wirklich ein ganzes Stück weit hinterher. Es gibt beim MDR jetzt sogar einen, oder schon zum zweiten Mal, einen, wie nennt sich das, Zukunftsbericht oder Entwicklungsbericht heißt das, genau, wo eigentlich, wie man sich von jedem modernen Medienunternehmen wünscht, Ziele, Strategien und Werte formuliert sind. Ja? Das gibt es bei vielen, vielen anderen Rundfunkanstalten nicht, wo man sagt, das ist doch eigentlich das, worauf es hinausläuft. Das ist doch etwas, womit ich dann als Bürger in den Diskurs gehen kann. Weil wenn ich das nicht weiß, worüber sollen wir diskutieren? Und da ist, denke ich mal, ein großer Unterschied, und da muss es einfach, muss ich noch einiges bewegen.
Wir kannten uns bis zu dieser Minute gar nicht.
Transparenz, genau, auch als Voraussetzung, um wirklich sehen zu können, was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und dann die Vielfalt vielleicht auch wahrzunehmen, von der Sie auch sprachen, Frau Wille. Jörg Lange, was fehlt da? Also was wünschen Sie sich? Oder was, genau?
Na, ich würde mir wünschen, dass gerade innerhalb der ARD eine größere Abstimmung gemacht werden würde. Also man sieht auch, wenn bestimmte Presseveröffentlichungen vorgenommen werden, Top of the Docs oder ähnliches, das ist manchmal nicht so ganz konform mit manchen anderen Presseveröffentlichungen, da werden Bezüge falsch hergestellt. Also hier würde wirklich innerhalb der ARD eine bessere Absprache einfach wäre wünschenswert, dass ich auch Sachen miteinander vergleichen kann, dass ich auch mal gucken kann, was ist denn das, was jetzt der Bayerische Rundfunk veröffentlicht, wie kann ich denn das vergleichen mit dem Mitteldeutschen oder mit anderen. Da haben wir halt traditionell riesige Unterschiede. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die öffentlich-rechtlichen, also alle, ähnlich wie der MDR sich begreift, dass Transparenz nicht nur sozusagen erzwungen werden muss, dass Transparenz sozusagen, wie hat es Immanuel Kant gesagt, er hat gesagt, alles auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind Unrecht und Publizität könne alles Misstrauen entfernen. Und ich glaube, das ist eine große Chance. Wenn ich transparent bin, dann haben natürlich auch die Menschen ein ganz anderes Vertrauen in das, was ich mache, was ich tue. Also im Prinzip mehr Transparenz und die Leute laufen dem Öffentlich-Rechtlichen die Türen ein.
Mhm. Frau Achelwin, würden Sie sagen, mehr Transparenz würde zu mehr Glaubwürdigkeit führen und vielleicht noch ein besseres Marketing, dass das, was da ist, vielleicht auch besser verkauft wird?
Mehr Transparenz ist wesentlich, das sehe ich genauso, vor allen Dingen, also ne, eben was diese Überwindung der großen Unterschiede anbetrifft, also ich kenne es von Radio Bremen, da wird Transparenz auch groß geschrieben und sehr gut aufbereitet und gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle, die sich sehr lautstark über die Medien beschweren, das nicht täten, wenn man dann darauf verweist, hier auf der Webseite, da steht's doch, oder es gibt irgendwie die Broschüre. Nichtsdestotrotz ist das absolut erforderlich und ist sicherlich auch ein Nachholbedarf über die letzten Jahre, nachdem sich dann jetzt erstmal in die Köpfe ja auch festgesetzt hat, dass halt gewisse Honorarstrukturen nicht bekannt sind, dass gewisse Entscheidungsstrukturen nicht bekannt sind. Und dann bricht es dann unter einer gewissen kritischen Öffentlichkeit, die sich dann jetzt im Internet formieren kann, dann jetzt auch vielleicht ein bisschen impulsiv sozusagen in der Masse jetzt gerade heraus. Und deswegen muss da ganz viel eben auch, was eine Transparenzoffensive anbetrifft, gearbeitet werden. Das hilft bestimmt. Gleichzeitig ist Transparenz natürlich kein Ersatz für politisches Agieren, ja, für Entscheidungen, die getroffen werden und die dann eben auch getroffen werden müssen in den Häusern, was halt entsprechende Inhalte anbetrifft oder eben ja, was halt diese ganze rechtliche Grundlage, über die gesprochen wurde, die Herr Grasmuck vorgestellt hat. Also ne, da muss halt ganz viel passieren. Und das geht nochmal über Transparenz hinaus. So, also die braucht man auch, aber man braucht eben auch politische Beschlüsse. Man braucht, dass sich Medien zunehmend oder der Öffentlich-Rechtliche eben mit Diskussionen auch der Öffentlichkeit stellt. Da kenne ich auch entsprechend so Diskussionsformate von Radio Bremen, ähnlich wie heute Abend. Also dass man sich einfach mal mit Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt und es kommen viele. Der Gesprächsbedarf ist groß und auch der Nachfragebedarf, da einfach mal mit Programmmachern auch reden zu können. Ne? Warum macht ihr dies oder wie wär's denn mal mit jenem? Das sind sicherlich alles sehr, sehr gute Initiativen. Wo es problematischer ist, ist natürlich Transparenz herzustellen über Sportrechte. So, da steht dann immer irgendwie ja eine Geheimhaltung davor, die auch Gründe hat, aber die natürlich ja auch hochgradig problematisch ist, wenn dann irgendwann die Zahlen rauskommen. Ja, also da ist dann einfach irgendwann die Situation erreicht wie jetzt, dass dann halt der Öffentlich-Rechtliche auch mal passen muss und sagen muss irgendwie, wir können da nicht mehr mit. So, das ist einfach zu teuer geworden und auch über solche Prozesse muss Transparenz hergestellt werden. Beziehungsweise dann müssen auch mal politische Entscheidungen her, so was machen wir als Medien und wo sagen wir, das ist jetzt nur noch reine Kommerzialisierung und da gehen wir jetzt diese Marktgängigkeit nicht mehr mit.
Okay, wir halten schon mal fest, mehr Transparenz muss sein. Jörg Langer, Sie wollten noch kurz ergänzen?
Ja, Sportrechte, Lieblingsthema. Wir kommen wieder auf Herrn Kirchhoff zurück, der ja mit seinem Gutachten vor einigen Jahren die Umstellung auf den Rundfunkbeitrag sozusagen die Grundlage dafür gelegt hat und der in diesem Jahr, letzten Jahr 2017 ein erneutes Gutachten vorgelegt hat, wo es nochmal um diese Themen auch Transparenz und so weiter ging. Mhm. Und er sagt, das Wettbewerbsrecht setzt der Transparenz deutliche Grenzen. Ja? Wenn man Informationen rausgibt, kann das natürlich wettbewerbsverzerrend sein. Bezieht sich da auf ein Urteil vom Bundesgerichtshof, das will ich jetzt nicht alles herbeten, aber er sagt, und das wird oft gar nicht gesehen, dass er auf der nächsten Seite, nämlich auf Seite 92 seines Berichts sagt, damit sind Formen zusätzlicher Transparenz auch im Anwendungsbereich rundfunkgeprägter Transparenz nicht ausgeschlossen. Denkbar wären Publikationen, die beim Wettbewerb um Sportrechte neben dem Ausweis des Gesamtetats für Sportrechte pauschalierte Daten für Sportergebnisse nennen, diese im Vergleich mit Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Also auf der einen Seite sagt er, klar, es gibt das Wettbewerbsrecht. Wenn ich verhandle, dann werde ich natürlich tunlichst unterlassen, da meine Verhandlungsposition offen zu legen. Aber wenn das durch ist, dann kann man das gerne veröffentlichen. Und wir sehen es an den Olympischen Spielen. Die Tinte war noch nicht trocken und das IOC und Discovery haben offengelegt, welche Rechte übertragen wurden, für welchen Summen und so weiter und so fort. Also ich denke, man muss den Kirchhoff-Bericht gesamt lesen und gucken und dann findet man auch eine Möglichkeit, da transparenter zu sein.
Mhm. Frau Wille, Sie sind ja auch rechtlich vom Fach sozusagen. Welchen Spielraum hat da die AD zum Beispiel, mehr Transparenz zu zeigen, gerade bei solchen Themen?
Also Professor Kirchhoff war ja, das war ja das Gutachten vom letzten Jahr, und wir hatten das während unseres ARD-Vorsitzes in Auftrag gegeben, tatsächlich nochmal das Zusammenspiel dieser ganzen Rechtsmaterien sich nochmal anschauen zu lassen von jemandem, der dafür bekannt ist, dass er für Transparenz steht. Und wir als Mitteldeutscher Rundfunk auch. Also deswegen haben wir das Thema auch ernsthaft in dieser Zeit vorangetrieben. Und an einer Stelle in der Tat, in diesem Bereich, wo wir im Markt unterwegs sind, und speziell ist es ja nun im Sportrechtebereich, wo auch heftig diskutiert, wie hoch sind die Kosten, warum gibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk so viel Geld aus, seid ihr auch da mehr transparent, dass wir das alles nachvollziehen können. An der Stelle hat nun Professor Kirchhoff deutlich gesagt, guck, passt auf das Wettbewerbsrecht auf, und dann hat er gesagt, passt auch auf, das setzt euch Grenzen. Und die Frage, die Sie in der Tat, es gibt die nächste Seite, ich kenne das Gutachten, da hat er ja dann auch gesagt, pauschalierte Angaben beispielsweise sind in Gesamtsummen sind zulässig. Haben wir dann auch gemacht. Also wir erinnern uns an die Diskussion um die Sportexperten-Honorare. Was kriegt bei uns ein Sportexperte? Was kriegt ein Moderator in dem Bereich? Haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Ansatz, wir pauschalieren dort die Summen, und für Pauschalsummen finden wir dann sozusagen auch auf der Seite der ARD zum Sport, können wir das sozusagen auch nachlesen. Das, was Sie jetzt ansprechen, bringen Sie doch dann die ganzen einzelnen Sportereignisse, wenn Sie einmal die Verträge abgeschlossen sind, danach kann man das doch bringen, wenn Sie über die Bühne gegangen sind, dann stellt sich die Frage, was heißt das trotzdem für Wettbewerbshandeln, weil was wir machen im Unterschied zu den anderen Wettbewerbern ist, dass wir die Gesamtsumme, die wir für den Sport ausgeben, transparent machen. Also jeder kann nachlesen, wie viel wir pro Jahr für den Sport ausgeben, wie viel wir dann auch Sportarten im Programm haben, und die Frage, wenn ich für jedes Sportereignis dann aufschreibe, was es an Gesamtsumme gekostet hat, dann ist natürlich klar, was ist auch in dem Jahr noch im Topf beispielsweise. Insofern muss man immer abwägen, was sind Wettbewerbsthemen in der Tat, was führt auch möglicherweise zu Verteuerungen, die wir ja nicht wollen. Wir wollen ja so wirtschaftlich wie möglich das Ganze ausgeben, aber was wir auf alle Fälle gemacht haben, dass wir pauschalierte Summen in diesem ganzen Bereich, wo diskutiert wurde, was kostet der einzelne Sportexperte denn der ARD und geben wir da nicht so viel Geld aus. Das haben wir gemacht, und wir werden, das ist auch ein Dauerthema für uns, Transparenz, wir werden weiter diskutieren, was wir gemacht haben für die ARD. Sie haben recht, also ich kann nicht transparent sein, wenn es der andere, der es liest, nicht verstehen kann. Also wir haben uns wirklich bemüht, den Zugang zu erleichtern, das deutlicher zu machen. Wenn Sie auf die Seite gehen, die ARD, ist das alles neu gefasst. Es gibt 4 Blöcke. Wer sind wir eigentlich? Der Bereich Auftrag, transparent, wie arbeiten wir journalistisch, sind dort die Themen, wie sind Budgets gestaltet, von Auslandskorrespondentennetz ist bis eben zum Sportbereich, das ist der 4. Komplex, und wir sind wir auch im sozialen Bereich unterwegs, das ist sozusagen die 4. Transparenzsäule. Wir hoffen, dass es besser verständlich geworden ist, wenn es immer noch nicht ist, wir nehmen jede Anregung entgegen und werden natürlich die Themen ständig weiterentwickeln, und ja, also wie gesagt, ich glaube in der Tat, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Glaubwürdigkeit, Vertrauen und so transparent wie möglich, da bin ich völlig bei Ihnen.
Ich schiebe eine Frage an Sie gleich davor, weil wenn ich das jetzt lese, heißt es noch lange natürlich nicht, dass ich es verstehe, haben Sie schon richtig gesagt, Frau Wille. Und wenn mein Gefühl doch ein anderes ist, ja, wenn ich doch trotzdem das Gefühl habe, die bringen nicht, was ich eigentlich haben will. Haben die Öffentlich-Rechtlichen auch ein Marketingproblem, also ein Problem, dass viele, was sie haben, auch wirklich an Mann und Frau zu bringen? Oder gibt es auch Ungleichgewichte, zu viel Sport, zu teuren Sport, zu wenig anderes?
Also vorher würde ich ganz gerne noch auf was anderes eingehen, und zwar Transparenz wird jetzt immer so stillschweigend als Finanztransparenz gesetzt. Ja, das ist sicherlich wichtig, ist ein wichtiger Aspekt, interessiert den Beitragszahler, aber der Beitragszahler ist nicht nur Beitragszahler, der ist auch Bürger, und wenn wir über einen Auftrag reden, dann ist Transparenz auch zum Beispiel klarzumachen, wie arbeiten Journalisten, wie checken die Fakten im Internet. Das interessiert Menschen sehr stark, gerade in heutigen Zeiten, wo sie gar nicht mehr genau wissen, ist das jetzt eine Realität oder sehe ich da irgendwas Gefakedes? Und wenn man sich zum Beispiel mal die Seiten anguckt bei Tagesschau, wo so Faktenchecks und sowas gemacht werden, und guckt sich mal die Kommentare an, die sind sehr, sehr positiv. Also ich glaube, da ist auch aufgrund der mangelnden Medienkompetenzbildung in Deutschland, wir haben ja keine institutionalisierte Medienbildung in den Schulen, bei 10 Stunden Mediennutzung am Tag, ein Skandal schlechthin. Aber da ist natürlich ein ganz großer Wissensdurst. Wie arbeitet denn eigentlich Journalismus? Das ist auch wichtig klar zu machen, weil wenn eben von Lügenpresse und dergleichen geredet wird, dann würde ich einfach mal sagen, das ist ein großes Wissensdefizit. Menschen wissen nicht, wie Journalismus arbeitet. Die kennen den Unterschied nicht zwischen Objektivität und was das jetzt eigentlich in der Nachrichtenberichterstattung ist. Das heißt nämlich nicht, dass der Journalist ein Medium ist, durch den alles hindurchfließt, sondern der Journalist ist auch ein Subjekt, ist ein Individuum mit seiner Sozialisation. Der kann nicht ohne seine individuelle Einstellung einen Beitrag schreiben. Das geht nicht. Aber wenn ich weiß, wie Journalismus funktioniert, dann kann ich das alles viel besser einordnen. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, das noch stärker zu vermitteln. Wie arbeiten Sie? Wie arbeitet Journalismus? Das ist der Auftrag auch.
Ja.
Sie stimmen sehr zu und noch in Verbindung zu dem, was Sie vorher gesagt haben, nämlich Diversifizität auch herzustellen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht aktuell nochmal nachgeschaut, aber ich kann mich erinnern, weil ich da tatsächlich schon mal was zugeschrieben hatte, dass 2011 die bei einem Anteil von 20% in der Gesamtbevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund 2% in den Öffentlich-Rechtlichen waren. Sozusagen also ein Zehntel von dem, wenn man sie richtig repräsentiert haben wollte. Und wenn Sie sagen, sozusagen die Sozialisation spielt natürlich eine Rolle, schon für das, was ich mich interessiere in the first place sozusagen und dann, was ich weiterverbreiten will und dann, wie ich es bewerte natürlich, dann ist das auch ein Problem tatsächlich, dass alle Medienbereiche, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen da so ein deutliches Missverhältnis aufweisen.
Außer bei Funk, ne, Frau Wille, da habe ich jetzt gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen, dass das sehr divers ist, auch viele mit Migrationshintergrund, also dass man das da sehr gut gemischt hat. Aber würden Sie das Problem auch sehen in der ARD, dass es zu wenig divers ist, auch was die Mitarbeiterstruktur betrifft?
In der Tat, bei Funk hat man bei dem Thema sehr intensiv von Anfang an die richtigen Weichen gestellt. Also das spürt man auch in den inhaltlichen Videoangeboten, die dort bei Funk unterwegs sind im Netz. Sie hatte ja zu Recht gesagt, dass Diversität ein Thema ist, was in den Häusern im Wachsen begriffen ist, dass wir nicht überall sozusagen den Idealzustand erreicht haben. Allein bei dem Thema, was Sie angesprochen haben, wie wären sozusagen Männer und Frauen rollenmäßig, altersmäßig, wie findet das in unserem Programm statt? Wir haben ja durch diese Studie, die es im letzten Jahr gegeben hat, bemerkenswerte Erkenntnisse gesammelt, dass also Frauen ab 30 auf dem Bildschirm weniger werden, dass Männer zu stark die Welt erklären. Also ich glaube in der Tat, dort haben wir Handlungsbedarf. Und es gibt aber auch mehr Sensibilität. Was ich festgestellt habe, als wir die ganze Diskussion hatten, wie finden Männer und Frauen und wie ist das Rollenverhalten im Fernsehen, dass dann der Satz fiel, wir sind offensichtlich noch nicht so weit, wie wir denken. Wir müssen sensibler, wir müssen bewusster diese Themen uns immer wieder vor Augen führen und redaktionell und journalistisch auch diskutieren. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Dingen, die in Bewegung geraten sind.
Ich möchte trotzdem noch mal eine Frage, die ich schon zweimal gestellt habe, noch mal wiederholen. Vielleicht antwortet mir noch jemand, weil Sie sagten ja, Frau Wille, dass es eine große Programmvielfalt gibt. Ich kann es auch bestätigen bei meinem Deutschlandradio. Wir haben sehr viele, sehr gute Sendungen, was aber nicht rüberkommt. Also in der Wahrnehmung werden halt diese Talkshows sehr stark wahrgenommen, die Krimis werden stark wahrgenommen. Aber vieles, was es sehr Gutes gibt, wird nicht wahrgenommen. Gibt es ein Marketingproblem?
Ich glaube, es gibt schon. Ich muss noch einen, das sollte jetzt nicht in Battle mit Ihnen ausarten, Frau Wille, aber für mich. Sie nennen Qualität, das ist auch total richtig und das ist auch der Anspruch, den ich ins Öffentlich-Rechtliche habe und in der Regel ist die Qualität ja auch besser, jetzt sage ich mal so ganz pauschal, als von den privaten Angeboten, da bin ich auch froh drüber, aber das mit dem Skifahren und den Nachrichten zu vergleichen, das finde ich auch nicht ganz okay, weil natürlich, wenn ich irgendwie eine schlechte Nachrichtensendung vom Privaten gucke, will ich trotzdem noch die Tagesschau haben, weil ich tatsächlich da eine gewisse Qualität erwarte und auch gewohnt bin und sie in der Regel, in aller Regel auch geliefert wird. Sozusagen, ich habe nur gesagt, bei dem Riesenslalom gab es für mich keinen Unterschied, weil wenn das ZDF tatsächlich noch eine sportpolitische Debatte dazu machen würde, die wäre ja ganz interessant, vielleicht auch relevant, aber wenn ich mich darüber informieren will, zum Beispiel mit dem ganzen Dopingbereich, sonstiges, sozusagen die ganzen kommerziellen Verflechtungen, dann muss ich eh die Süddeutsche lesen. Das macht das Öffentlich-Rechtliche im Sportbereich ja nicht, sondern das Öffentlich-Rechtliche im Sportbereich macht Sportunterhaltung. Also er macht keine Sportpolitik.
Und ein bisschen Doping auch.
Bitte?
Sie machen
ja, also Doping. Nicht in der Tiefe sozusagen, dass es sich...
Die ARD übertragen die Tour de France. Die ARD hat sich kurz ein paar Jahre zurückgezogen, weil das ja Sportart ist mit einem Verdacht. Und es gibt eine ARD-Doping-Redaktion. Und bevor überhaupt die Tour losgeht, habe ich schon die ersten Hintergrundberichte von Hajo Seppelt über die Situation im Dopingbereich. Auch ich bin sicher, dass die Kommentierung auch bei dem Riesenslalom möglicherweise anders ist.
Ja, also da hat's lange, naja, aber Tour de France ist ein gutes Beispiel sozusagen, weil die ARD lange gebraucht hat und wenn nicht der Printbereich tatsächlich und auch da die SZ sozusagen nicht ganz weit fort gewesen wäre, also es war lange Jahre richtig unkritisch und man hat den ganzen Nachmittag das gucken können, ohne dass es überhaupt kommentiert worden ist und dann ist es quasi auf so einer Ebene aufgeploppt, dass es ein Riesenskandal war, dann ist man ausgestiegen, aber nicht, weil man sich ehrlich gesagt eigenständig drum gekümmert hatte. Da kann man sagen, es gab eine Entwicklung, das ist richtig, aber sozusagen, ob man da, also ich bin mir ganz sicher, dass es gab ja sogar gab sogar strafrechtlich relevante Sachen, falls Sie sich noch erinnern, sozusagen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen in dem Bereich. Also da hat man wirklich nicht gut ausgesehen. Also das bestreite ich, dass es dann einen gewissen Fortschritt gibt.
Ja, wieder zu spät, also sehr spät zum Zuge gekommen, nachdem die Verhandlungen mit Discovery da gescheitert waren. Dann haben sie übertragen und die haben parallel übertragen mit Eurosport viele Geschichten. Manche Sachen waren abgeschlossen.
Aber
ja.
Da gilt das gleich. Sie sollten jetzt auch die Lernfähigkeit natürlich rechtlich.
Ich habe das auch nicht prinzipiell in Abrede gestellt und habe aber gesagt, für bestimmte Debatten sozusagen, da sind andere wirklich noch stärker und da ist der Unterschied tatsächlich zwischen einer privaten Übertragung und einer öffentlich-rechtlichen oder beispielsweise Spiel der Fußballnationalmannschaft ist nicht so wahnsinnig, außer dass da andere Experten stehen und andere Moderatoren und sagen, wenn jemand Drittes da hinkommt und das nicht weiß und sozusagen gerade keine Werbung läuft, dann kann man den Unterschied meines Erachtens nicht so groß festmachen. Also insofern ist das schon, sehe ich, also und ehrlich gesagt, das brauchen wir uns doch nichts vormachen. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen doch ein Spiel der Nationalmannschaft nicht, sie übertragen es deshalb, weil es eine Relevanz hat, weil sich die Menschen dafür interessieren und weil sie die Menschen an dieses Programm auch binden wollen und ein Angebot machen wollen und weil sie natürlich auch den Beitrag darüber legitimieren. Das stimmt natürlich, weil wenn das ein Öffentlich-Rechtliches, und das ist auch in gewisser Weise legitim, weil ein Öffentlich-Rechtliches kann auch kein Nischenangebot sein, dann kommen wir mit dem allgemeinen Beitrag natürlich auch nicht mehr um die Ecke.
Wobei ich Günter Herkel die Champions League Berichterstattung im ZDF nur auch nicht so wahnsinnig kritisch innovativ oder irgendwas finde. Aber gut, da sind wir wieder, wo wir am Anfang waren, dass es natürlich auch immer eine Sichtweise ist. Warte mal, lass mich mal die Frage vielleicht anders formulieren. Mit dem Marketing will mir niemand, ich stelle sie Ihnen mal, vielleicht können Sie mir antworten. Hat die AD und ZDF haben die ein Marketingproblem und ist vielleicht das Problem, dass sie immer erst so ein bisschen angeschubst werden müssen von außen, bis sie Sachen korrigieren und Sachen lernen. Die Dopingreaktion ist ja ein super Beispiel. Ich glaube, da ist die AD ziemlich weit vorn in Sachen Dopingberichterstattung. Und man hat manchmal das Gefühl, dass so ein Schubs oft von außen erst kommen muss.
Gut, also wir sind hier eine lernfähige Einheit, was diese Sportberichterstattung anbelangt. Da haben wir richtig Ressourcen geschaffen, damit wir so eine kritische Berichterstattung ermöglichen können. Und er hat das Stichwort ja genannt, eine eigene Dopingredaktion. Und wir sind wirklich am Puls zur Zeit. Wir haben das bei den Olympischen Spielen jetzt wieder gemacht und waren am Beginn der Olympischen Spiele dran. Aber nochmal zu Ihrer Marketingfrage. Ich glaube, was wir viel zu wenig in den letzten Jahren getan haben, ist das Thema: Wie vermitteln wir Public Value, heißt es in Großbritannien, die Public Value Kommunikation, den gesellschaftlichen Wert, den individuellen Wert und das klug und intelligent sozusagen auch im Dialog zu vermitteln. Und ich glaube, da haben wir ein Thema, was wir wirklich vor uns haben und wo wir viel intensiver nachdenken müssen, wie wir das auch schaffen können. Also Public Value Kommunikation ist definitiv bisher nicht unsere Stärke.
Gibt's da schon Ideen?
Wir denken im Moment in eine in Richtung einer Public-Value-Aktion in der ARD, also und vor allen Dingen auch nutzen den gesamten föderalen Verbund, Radio, Fernsehen, Online, das ist ja gerade unsere Stärke, was uns auch ermöglicht, Gesamtöffentlichkeit tatsächlich in einer solchen vielgestaltigen und auch ein Stück auseinanderdriftenden Gesellschaft, die möglichst viele in der Gesellschaft zu erreichen, eben durch diesen Verbund, Radio, Fernsehen, Online, der auch föderal verwurzelt ist. Und was wir, worüber wir denken, ist, dass so eine gemeinsame Aktion nicht mehr wir sind eins, sondern wirklich wir sind deins, die Ansprechhaltung. Wir sind der gemeinsame freie Rundfunk der Gesellschaft. Wir sind nicht etwas Abgehobenes von der, sondern wir sind der gemeinsame freie Rundfunk aller. Und das ist unsere Haltung für alle. Wir sind ihr, wenn Sie so wollen.
Mhm. Wenn man die Gehälter der Rundfunkleute betrachtet, dann passt das nicht zur Gesellschaft. Ja. Weil wenn so ein normaler Arbeiter irgendwas verdient, ist das so wenig gegenüber das, was sich die Rundfunkleute nehmen? Oh, sorry. Da würde ich so mal die Frage stellen, ist man eigentlich überhaupt noch ein freier Mensch, wenn man Rundfunkzwangsbeiträge bezahlt und damit Superreiche in den Rundfunkanstalten finanziert?
Moment, da müssen Sie es vielleicht konkretisieren. Was meint jetzt Superreiche?
Also ich hatte mal im Internet gelesen, Gottschalk wohnt nicht mehr in Villen, sondern in Palästen. Der liebe Günther Jauch, als er bei den Öffentlich-Rechtlichen war, so um die 4.300 pro Minute. Und Pilawa kauft sich eine Insel. Und wenn ich das überprüfen will, kriege ich erst nach einem halben Jahr vom Beitragsservice ein Schreiben. Der schickt mich dann weiter an die KEF. Die KEF sagt mir wieder, das liegt in der Programmautonomie der Rundfunkanstalten, wenn ich das erfahren will, ob das stimmt. Und vom RBB kriege ich dann zum Schluss die Antwort, aus Vertrauensschutz geben wir keine Auskunft über die Gehälter von Pilawa, Gottschalk und Jauch. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass zwischendurch auch mal Menschen eingesperrt wurden. Eine 46-jährige Erzieherin wurde über 2 Monate eingesperrt.
Wer wurde eingesperrt? Nochmal.
Jemand, der den Beitrag nicht bezahlt.
Ach so, Entschuldigung.
Und ich meine, das ist ja schon eine Menschenrechtsverletzung. Also.
Wobei ich vielleicht zunächst mal sagen muss, dass es eine sehr pauschale Kritik ist. Ich bin ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann leider nicht im Palast wohnen und kenne viele Kollegen und Kolleginnen, denen es ähnlich geht, die also, sagen wir mal, für normales Gehalt, manchmal sogar für relativ wenig, sehr viel arbeiten. Hier geht es halt um bestimmte einzelne sozusagen Leuchttürme. Frau Wülle, würden Sie das sehen, dass das die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beeinträchtigt oder muss man das auch machen, um marktfähig sozusagen zu sein?
Also wenn Sie auf die Seite die ARD gehen, was ich gesagt habe, wo wir versucht haben, mehr Transparenz zu schaffen, dort finden Sie die Gehälterstrukturen für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für jede einzelne Rundfunkanstalt. Also was verdient eine Sekretärin, was verdient ein Redakteur, was verdient ein Intendant und das über alle Anstalten hinweg. Und ich bin auch sehr gespannt, die KEF, die ja regelmäßig auch unsere Personalkosten überprüft, ist gerade dabei, so branchenübergreifend zu checken, sind wir da sozusagen in der Gesellschaft unterwegs, sind wir angedockt an die Branche, das sind wir sozusagen vergleichbar und das wird in diesem Jahr auch entstehen, dieses Gutachten der KEF, da ist man gerade dabei. Ich denke schon, dass wir sozusagen in weiten Teilen auch die Gehälter zahlen, die in dieser Branche gezahlt werden. Das, was Sie zu Recht ansprechen, ist sicherlich, ich würde jetzt nicht von Leuchtturm sprechen,
Da die Spitzen.
So. Naja, das sind die Spitzen. Es sind sozusagen Marktwerte und ob man nicht aus den eigenen Reihen auch solche richtig tollen Leute findet, die vielleicht zu anderen Preisen arbeiten, ist eine gute Frage.
Haben Sie sich auch mal Gedanken gemacht, wie der Rundfunkbeitrag bezahlt wird? Ich meine, es werden arme Menschen damit belastet, wenn man prozentual von ihrem Gehalt so viel nehmen würde, wie man armen Menschen vom Rundfunkbeitrag nehmen würde. Da würden Sie auch auf die Barrikade gehen und Sie hätten noch mehr zum Leben übrig. Also so.
Es ist ja ein
und warum kann 3-Personen-Haushalt durch 3 teilen? Und ein Personenhaus muss alles zahlen.
Also es ist ja in der Tat ein solidarischer Beitrag, wo vom Grundsatz erstmal alle die Bürger.
Lassen Sie mal kurz Frau Wille antworten und
Entschuldigung.
Ja, und das Solidarmodell sieht aber auch vor, dass man in dem Bereich, wo weniger Leistungsfähigkeit gegeben ist, dass es eine ganze Reihe von Befreiungstatbeständen gibt. Wo also tatsächlich, wenn Leistungsbescheide vorliegen, dass man sozial bedürftig ist, dass man eine Beitragsbefreiung dann auch in solchen Sachverhalten erhält und dass genau der Solidargedanke dadurch auch erhalten bleiben soll, dass man eben Menschen, die sozial schwächer sind, dass sie diesen Beitrag nicht bezahlen müssen. Und das ist vom Gesetzgeber ja in zahlreichen Befreiungstatbeständen dann auch vorgesehen, die auch weiterentwickelt wurden in der Vergangenheit. Und was diesen einen Fall anbelangt, in der Tat, ich finde es auch ausgesprochen bedauerlich, dass es dazu gekommen ist, den Sie angesprochen haben, wo es darum ging, dass in der Tat das normale gesetzliche Vollstreckungsverfahren läuft und dass das an der Stufe angekommen war, dass hier eine Inhaftierung vorgenommen wurde. Wir wollen das nicht. Wir wollen, das Beste ist natürlich, der Idealfall ist, dass die Bürgerinnen und Bürger freiwillig zahlen und überzeugt sind und deswegen auch die Diskussion um den gesellschaftlichen Wert und um den individuellen Wert. Und deswegen ist es das nicht, was wir wollen. Aber es war ein Vollstreckungspunkt angekommen, wo offensichtlich so gehandelt wurde. Aber das war ein absoluter Einzelfall und was wir definitiv, wie gesagt, was wir nicht anstreben.
Es gibt noch da hinten eine Frage, die würde ich, ich würde gern Frau Horz Ihre Antwort, was Sie sagen möchten, kurz, weil Sie nicht, ne. Und dann da hinten die Frage.
Ich denke nur vielleicht, was so ein bisschen das Dilemma der Öffentlich-Rechtlichen ist, dass sie einerseits eben auf die Solidarbeiträge angewiesen sind und nicht kommerziell sind. Auf der anderen Seite sind sie aber sozusagen eingelassen in einen Markt, ja, in den Medienmarkt. Und das ist ein Dilemma. Also einerseits müssen sie auf den Markt reagieren. Das geht gar nicht anders, sonst verlieren sie auch ihre Legitimität. Andererseits sind sie quasi vom Markt abgekoppelt, also müssen nicht den Marktmechanismen unterliegen. Andererseits müssen sie doch unterliegen. Also sie müssen doch auch sozusagen solche Figuren, Anchorpersons sozusagen sich halten, damit eben sie im Medienmarkt bestehen können, damit sie Zuschauer generieren. Das müssen sie auch machen, weil der Medienmarkt eben auch so ist. Also sie müssen es nicht nur machen, aber so ein bisschen müssen sie es eben auch machen. Und das ist eben das Problem, dass sie eben in so einem Zwiespalt, in so einem Dilemma eben sich bewegen.
Ja. Gibt es da hinten noch die Frage? Ja, bitte.
Also mich würde einfach mal interessieren, also von der Monopolstellung der Öffentlichen mal ausgesehen, dass sie also eigentlich nicht auf die eigentlichen Inhalte oder beziehungsweise die Wünsche, also nicht genügend auf die Wünsche der Konsumenten eingehen. Und also gleichzeitig der Zwangsbeitrag erhoben wird und dass diese Diskussion so aufgekommen ist, zeigt ja eigentlich also dieses Missverhältnis. Und
welche Wünsche der Konsumenten meinen Sie denn?
Na, der Fernsehzuschauer. Also ich meine ansonsten.
Günther,
ich möchte das wissen, das ist also allgemein.
Du kannst auch gleich machen, aber vielleicht stellen Sie die Frage
also,
noch bitte.
Also auf die Programmvielfalt letztendlich. Also ansonsten wäre ja die Diskussion um die Beiträge und um die Inhalte nicht so hochgekommen. Also wie Sie das letztendlich rechtfertigen und wie Sie darauf reagieren.
Aber vielleicht können Sie tatsächlich die Frage, ich stelle die auch mal beantworten, was Ihnen fehlt. Also wenn Sie jetzt schon bei der Kritik sind, was
also
sagen Sie, was müsste da sein?
Also mir fehlt beispielsweise eine internationale Berichterstattung. Die Krimis hängen mir zum Hals raus. Die Sportbeiträge mal vielleicht also auch an den möglicherweise also an den Kosten bemessen stört mich garantiert. Meine Kinder gucken definitiv also kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr und dass sich da eine öffentliche Empörung also auftut, finde ich also wirklich mehr als verständlich. Und wie gesagt, darauf mit einer quasi Zwangsabgabe zu reagieren. Also ich finde, da müssen ganz einfach andere Gestaltung, also andere Regelungen her.
Das würde ich auch gerne noch diskutieren. Welche Strukturen müssen geschaffen werden, um die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr einzubeziehen in diesen Prozess, sodass da auch so ein bisschen der Ärger rausgenommen werden kann, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer mitbestimmen können. Wir haben ja die Rundfunkgeräte, die ja an sich formal als Institution die Bevölkerung vertreten. Wie gut funktioniert das aus Ihrer Sicht?
Das ist, glaube ich, nach wie vor in den Rundfunkgeräten auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, da ist jetzt auch einiges schon passiert, um so ein Stück weit die Staatsferne zu verbreitern. Ich weiß es vom Rundfunkrat Radio Brems, da ist die Diversität erhöht worden, also der Rundfunkrat vergrößert und auch gesellschaftliche Gruppen hinzugenommen worden, wie zum Beispiel Schwule und Lesbenverband beziehungsweise die Aleviten, um die eben auch zu berücksichtigen. Das ist auch schön und gut. Worauf ich aber trotzdem nochmal hinaus wollte, also da sind wir wieder bei dem Punkt, hilft allein Transparenz oder höhere Beteiligung in den Gremien? Also es müssen halt natürlich auch die politischen Grundlagen entsprechend stimmen. Und wir haben natürlich ein Problem mit dem Rundfunkbeitrag, der vormals als GEZ nicht wesentlich beliebter war, was halt eben die Pauschalität anbetrifft, die ich richtig finde, aber trotzdem müssen natürlich in einer sozial gespaltenen Gesellschaft die Ausnahmetatbestände erhöht werden. Also das muss nochmal breiter gemacht werden, damit es eben nicht zu solchen Fällen im Zweifel kommt, dass Leute das wirklich überhaupt nicht bezahlen können, aber müssen und am Ende noch irgendwelche Ersatzfreiheitsstrafen antreten müssen. Das geht einfach tatsächlich überhaupt nicht. Ja, und wenn dann solche Fälle passieren, dann muss man sich nicht wundern, dass die Debatte entsprechend hochkocht. Also das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, auch nicht gut gelungen ist, die Frage von Datenschutz jetzt bei der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag und eben auch was Behinderte anbetrifft, die waren vorher auch besser gestellt sozusagen, also was jetzt die, ich sag mal, die Bezahlmodalitäten da anbetrifft. So, und Sie hatten eben noch gefragt, von wegen stimmt das Marketing nicht. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, das ist bekannt, und das heißt, die Spitzen, von denen wir hier reden, also die Spitzengehälter oder die Spitzensendeplätze, das ist natürlich das, was sich am meisten irgendwie öffentlich durchsetzt. So, und wenn dann die Spitzengehälter intransparent sind oder zu hoch oder irgendwelche Moderatoren betreffen, die möglicherweise auch fragwürdige Sendeinhalte pushen, dann hat man tatsächlich ein Problem. Ich glaube, das passiert ganz wesentlich gerade. Und die Intendanzen, ja, ist auch angesprochen worden, sind jetzt auch nicht diejenigen, die jetzt, ich sag mal, auf Einheitsgehälter sozusagen bestehen. Und man hat die Situation insgesamt von Mitarbeitenden in den Senderanstalten, die halt auch zunehmend freie sind. Also sprich, die sind jetzt auch nicht, die das ganze Geld jetzt zusätzlich irgendwie in Anspruch nehmen. So, und das sind alles Punkte, da muss man auch mal drüber nachdenken. Und es geht weit über Transparenz hinaus und weit über die Besetzung von Rundfunkräten, die natürlich in die Programmautonomie auch nicht eingreifen dürfen. Mhm. Ja, so. Und trotzdem ist es wichtig, dass die natürlich da ihre Arbeit machen und dazu auch befähigt werden. Mhm. So, und das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber so, das ist diese Spitzen, die angesprochen
sind. Ich glaube, diese Kritik ist Problem. Auch angekommen, vielleicht noch nicht bei jedem, bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber die ist, glaube ich, schon sehr stark angekommen, scheint mir aber nicht nur, sondern nur also ein Teil des Problems zu sein.
Ja, adressieren Sie denn jetzt AD und ZDF wegen der Gebührenfrage? Das ist doch eine Aufgabe der Medien.
Genau, und darum möchte Herr Krückels jetzt nämlich genau dazu was sagen.
Da werden Sachen miteinander vermischt, die gar nicht zusammen gehören. Wenn Sie kritisieren wollen, das ist...
Wenn Sie kritisieren wollen, dass es zu wenige, dass die Ausnahmetatbestände unzureichend formuliert sind, dann ist Frau Wille nicht Ihre Ansprechpartnerin. Dann sind es die einzelnen Landesregierungen.
Das stimmt. Das stimmt. Sozusagen, ist auch von diversen vorgebracht worden. Am Schluss müssen sich alle 16 einigen und haben sich nicht darauf geeinigt, das weiterzufassen. Ist natürlich auch ein Problem. Wenn man mehr Menschen rausfallen lässt, dann sozusagen reichen auch die 17,50 nicht, weil wenn man sagt, okay, 1 Million Leute fallen raus, dann sind es halt schon 18 Euro für die anderen. Ja, nein, ich bin ja Mitglied der Partei Die Linke und die hat ja aufgeschrieben, dass sie die Ausnahmetatbestände erweitern will. Insofern ist das auch meine Position. Das Problem ist, das hilft nicht, wenn das meine Position ist. Das wird dadurch nicht Wirklichkeit. Das wollte ich nur erklären dazu. Aber ich wollte noch was sagen zu der Wortwahl. Sie haben ja auch recht, aber ich glaube nicht mal, dass es hilft. Zwangsabgabe, Zwangsbeitrag, ja natürlich. Aber ehrlich gesagt, das Problem ist, es ist natürlich ein allgemeines System und wir sagen, wir wollen dieses allgemeine System haben und dann muss es auch allgemein finanziert werden. Und ehrlich gesagt, auch eine Steuer kann man auch immer sagen, jetzt gehe ich in den Supermarkt, kaufe mir eine Limo und da ist schon wieder diese Zwangssteuer drauf. Ja, alles, was allgemein verfügt ist und für alle gilt, ist natürlich ein Zwangssystem. Insofern kann man das immer damit diffamieren, wenn man möchte. Das Problem ist aber noch ein anderes und da weiß ich aber auch keine Lösung zu. Was natürlich richtig ist, für jemanden, der ganz wenig hat, ganz knapp über dieser Bemessungsgrenze liegt, sind 17,50 auch Geld im Monat sozusagen, und da muss er auf andere Sachen verzichten. Und für jemand, der 10.000 verdient, ist das ganz wenig sozusagen, für den macht das nichts aus sozusagen, der muss auf nichts verzichten. Deshalb gibt es schon einen großen Unterschied. Das Problem ist, das könnte man natürlich, bei der Steuerpolitik ist es ja anders, da gibt es einen Freibetrag bis 11.600 Euro oder so, muss ich ja gar keine Steuern bezahlen, dann wäre ich davon auch nicht belastet. Das Problem ist, wenn man das staatsfern organisieren will, Steuern sind halt direkter Staat. Das, der Staat legt die fest und sagt, wofür die ausgegeben werden. Und dann hätte man natürlich ein Problem, dass jedes Mal diskutiert wird. Na, dann müsste jedes Jahr festgelegt werden im Haushalt, wie viel will, zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen würde dann diskutiert werden, was wollen wir denn dieses Jahr der ARD geben? 8 Milliarden, 6, 5 sozusagen, oder gerade ist gerade gar nichts da sozusagen. Und dann hat man natürlich auch keine kontinuierliche Finanzierung. Aber dass es ungerecht ist, weil es ja quasi eine Art Kopfsteuer ist, also für jeden das Gleiche und egal vom Einkommen, das ist richtig. Das ist immer schon so gewesen und das war immer ungerecht. Und solange wir bei so einem System der Finanzierung bleiben, aber mir fällt auch kein anderes ein, bleibt das sozial natürlich ungerecht.
Das ließe sich aber politisch lösen mit den Ausnahmetatbeständen, meine ich. Das könnte man politisch festlegen.
Ja, trotzdem ist es, irgendwann muss man, wenn jemand 2.000 Euro verdient, muss er dann mal bezahlen und trotzdem zahlt er dann gegenüber jemand, der 10.000 verdient, trotzdem 5-mal so viel in Bezug auf sein Einkommen als der andere. Mhm. Das ist ja bei Steuern anders.
Wir hatten hier vielleicht noch eine Meldung, die schon lange da ist. Vielleicht können wir die kurz...
Ja, danke. Das passt, glaube ich, auch gerade thematisch ganz gut, weil Sie ansprachen, dass es sich um eine Kopfsteuer quasi handelt, um ein sehr regressives Besteuerungssystem, weil, was Sie auch ansprachen, es ist ja gerade nicht als Steuer gedacht, um die Unabhängigkeit zu wahren.
Können Sie Ihre Frage formulieren, bitte? Weil ja, wir haben noch ungefähr 15 Minuten.
Entschuldigung, aber meine Frage ist, als Zahlender dieser Abgabe, wir haben jetzt oft von der BBC gehört, dass Sie eine Vorreiterstellung haben. Sie sprachen von der Public Service Communication und wir hörten von der Vorreiterrolle im Digitalen. Gleichzeitig ist die BBC aber auch durch eine Abgabe finanziert, die aber um weitest geringer ist. Das Budget der BBC liegt bei etwa 4 Milliarden direkt durch Abgaben finanziert und 5 Milliarden im Gesamtbudget, während die Öffentlich-Rechtlichen allein durch die Abgabe 8 Milliarden Euro
Können Sie Ihre Frage bitte...
Genau, und ich frage mich, was denken Sie, warum diese Diskrepanz ist, weil wir von der BBC eben Programme vom Weltrang und Popularität haben, wie wir sie aus Deutschland nicht kennen. Und auch eine deutlich jüngere Ansprache vom Publikum haben.
Frage an Frau Wille.
Sie fragten, die Frage zielt ja irgendwie, warum das System in Deutschland teurer ist, warum sozusagen bei der BBC weniger auch mit. Qualität können wir gerne in die Diskussion einstellen. Die erste Frage, Deutschland hat ein föderales Rundfunksystem. Das ist ein Unterschied. Und wenn man sich für eine föderale Rundfunkstruktur entscheidet, und aus meiner Sicht sprechen da sehr viele Gründe, dass es nicht ein zentralistisches Rundfunksystem, sondern der Rundfunk in Deutschland Ländersache nach dem Zweiten Weltkrieg geworden ist und deswegen auch föderal ausgestaltet ist und über dieses föderale System auch jede Region sowas wie eine publizistische Stimme hat und das sich widerspiegeln soll. Und das reflektiert sich dann auch in den Kosten für ein Rundfunksystem. Wenn Sie sich das in Europa anschauen, dann sind föderale Systeme, haben eben auch ihren Preis. Und das ist einer der Gründe, dass es eben in Großbritannien dann nicht der Fall.
So, Ihre Anmerkung bitte. Oder Frage.
Dazu muss ich noch mal kurz auf Artikel 5 Grundgesetz zurückkommen. Da steht ja drin, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. So, jetzt haben wir 70 Jahre lang eine Pressefreiheit gehabt und die wurde nie in Frage gestellt. Es wurde 70 Jahre lang nie der Ruf laut nach einer öffentlich-rechtlichen Presse. Und jetzt haben wir Internet. Und jetzt plötzlich kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk und sagt, ich möchte auch im Internet das machen, was die Presse macht. Da habe ich jetzt den Eindruck, komisch, haben wir jetzt plötzlich keine Pressefreiheit mehr, dass sich jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch noch die Domäne der Presse sichern muss. Also ich bin der Meinung, wir haben sehr gute Zeitungen, die auch sehr gut im Internet repräsentiert sind. Und wir haben es absolut nicht nötig, dass wir in dieser Pressefreiheit, die es seit 70 Jahren gibt, die seit 70 Jahren anerkannt ist, auch ohne öffentlich-rechtliche Presse auch noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk einmischt. Und das ist jetzt nur der Kommentar dazu. Und dann habe ich noch eine Frage, die zielt auch nochmal auf diese Beitragsfrage. Habe ich mir aufgeschrieben, also Umfragen zufolge sind mehr als 70% der Menschen in Deutschland gegen den Rundfunkbeitrag. Aber längst nicht alle lehnen deswegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. So, und jetzt frage ich Sie.
Welche Umfragen in die Runde. Sind
das? Können Sie das? Ach, das sind verschiedene sagen? Umfragen, können Sie im Internet finden, die Umfragen. Ja, die das sind ist, schon. Ja, ja, da finden Sie vieles.
Aber das ist natürlich ist
auch von Zeitschriften gemacht. Und wir haben auch Umfragen durchgeführt und wir kommen auch auf diese Höhe.
Sie sind, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, wenn Sie sagen, Sie haben auch Umfragen gemacht?
Wir haben uns mal auf die Straße gestellt und Leute angesprochen und haben gesammelt und sind da auch ungefähr auf 70-80% gekommen. Einfach eine Bürgerinitiative, die sich Gedanken macht, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren kann. Mhm. Und wir treten auch als Rundfink auf, zum Beispiel im Internet. Okay. Jetzt ist meine Frage, welche Ideen gibt es auch in der Politik dafür, wie den Menschen in Deutschland die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weniger persönlich eingreifend und insgesamt freundlicher gestaltet werden kann? Weil ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sicherlich bei den Menschen ein viel größeres Ansehen haben würde, wenn sie ihn nicht über einen Zwangsbeitrag finanzieren müssten.
Möchten Sie, Herr Krückels, oder...
Ja, aber das ist relativ banal. Was soll ich dazu sagen? Wenn man der Forderung, also die AfD fordert das ja und sagt, sollen den Rundfunkbeitrag abschaffen, aber dann gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr. Das ist das Ende des öffentlich-rechtlichen. Das muss man einfach so ganz banal feststellen, sozusagen. Nein, man kann ja die Meinung haben. Ich beschimpfe die Leute oder ich habe politisch eine andere Meinung, aber das ist nur eine Feststellung, dass es dann nicht mehr so sein würde. Das Einzige, was ich jetzt gelesen habe, war, glaube ich, sogar heute in der Welt, hat jemand vorgeschlagen, es sollen Stiftungen sein, die das finanzieren und die sollen über Steuergelder gespeist werden. Aber ehrlich gesagt, dann müssen es auch die Menschen in diesem Land bezahlen. Bisschen gerechter verteilt, weil Steuern gerechter verteilt sind als der Beitrag, das ist richtig, oder gerechter wirken als der Beitrag. Aber man hätte es dann natürlich trotzdem steuerabhängig, weil letztendlich, wenn der Haushalt sagt, oder Haushaltsgesetzgeber sagt, ja, wir geben das Geld für Kitas lieber aus und geben der Stiftung dies Jahr nichts, dann hat sie auch kein Geld, um den Öffentlich-Rechtlichen zu finanzieren. Mhm. Also insofern, ich sehe keine so richtige Lösung, weil Sie gefragt haben, hat die Politik eine Lösung, wenn ich unter Politik firmiere, ich finde das immer so ein bisschen allgemein, die Politik sozusagen, weil in der Politik sind ja verschiedene Parteien, die haben ja auch verschiedene Ideen über die Welt, dann habe ich keine Lösung für Sie.
Ich möchte noch mal ganz kurz aufs Panel zurückkommen, weil meine These ist auch ein bisschen die, dass auch mehr Zahlungsbereitschaft, sage ich jetzt mal, da wäre, wenn man sich mehr wiederfinden würde in den Programmen oder wenn man das Gefühl hat, ich werde hier gesehen, ist jetzt meine These. Und mich würde interessieren, weil ich ja schon nach den Rundfunkräten fragte, die so ein bisschen wie Parallelgesellschaften von außen erscheinen, obwohl sie ja die Bevölkerung vertreten sollen. Wie könnte man denn so eine Beteiligung strukturieren, dass eben wirklich mehr von der Bevölkerung mitwirkt oder mitentscheidet oder mitdenkt, wie so ein Programm aussehen kann?
Ja, erstmal denke ich, die Debatte, die sich jetzt widerspiegelt, ist auch so ein bisschen das Ergebnis davon, dass zu wenig Dialog da war in den letzten Jahrzehnten. Das sieht man auch an den Argumenten, die dann kommen. Die sind sehr stark auf eine Konsumentenhaltung. Also sie begreifen sich eigentlich als Konsumenten. Also wenn sie sagen, ich kaufe mir dann halt das, was ich nutzen möchte, das ist eine Konsumentenhaltung. Aber wir sind ja auch Bürger. Also wir können ja auch von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch viel mehr verlangen und erwarten und der liefert das auch teilweise, aber wir können das auch artikulieren und ich finde, das ist irgendwie ein Aspekt, der sich jeder Einzelne auch mal klar machen muss, dass er auch eine Mitverantwortung übernehmen kann, ja, und ich denke, dass die Sender auch in diese Richtung sich entwickeln werden. Sie werden sich aber auch weiter in diese Richtung entwickeln, wenn die Bürger nicht nur immer auf ihre Konsumentenrolle zurückfallen und sagen, ich will mir das kaufen, was ich auch konsumieren will, sondern indem sie mal überlegen, was würde ich denn als Bürger mal erwarten? So, dass ich an der Gesellschaft vernünftig teilhaben kann, dass ich vernünftig informiert bin. Also, dass man sich in einer anderen Rolle wahrnimmt als nur als Konsument. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wie könnten die Gremien das machen? Also, ich denke, die Gremien müssten auch sich öffnen zur Gesellschaft hin. Die haben die Möglichkeit, die können sich austauschen mit NGOs, mit Bürgerinitiativen, die können sich Expertise reinholen, das können die alles machen. Das haben die aber noch nicht gemacht. Dann der nächste Punkt ist natürlich, der geht dann noch einen Schritt weiter. Man könnte, wie es in Großbritannien auch bis vor kurzem war, Audience Councils einrichten, Publikumsräte, die vielleicht sozusagen neben den institutionalisierten Gremien so eine Art Brücke in die Gesellschaft bilden, wo Diskussionen geführt werden über Inhalte, von mir aus auch über die Gebühr, den Beitrag oder auch über Mitbestimmungsmöglichkeiten. Also wo weitergehende, tiefergehende Debatten ablaufen, die nicht immer nur darauf hinauslaufen, muss ich jetzt die 17,50 Euro zahlen, sondern was sind denn Themen in der Gesellschaft, die mal im Rundfunk abgebildet werden könnten, die auf allen Plattformen abgebildet werden könnten. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten bis hin zu dem, wie es der WDR bzw. NRW gemacht hat, dass sie eben einen bestimmten Teil der Publikumsräte sozusagen ausgeschrieben haben, auf die sich dann Institutionen und Einzelindividuen bewerben konnten und die jetzt auch im WDR-Rundfunk gerade drin sitzen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
Frau Würde, ist das was, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch selbst organisieren muss, dass vielleicht auch Strukturen, gut, es muss von außen kommen, aber auch, dass man Strukturen mit anstößt, um diesen Dialog herzustellen oder zu intensivieren?
Ich kann direkt anknüpfen. Ich glaube, wir brauchen vielfältige, kluge, kreative Ideen, wie man das, was man ja in der Vergangenheit hatte. Wir haben ja schon immer Zuschauerredaktionen gehabt und es gab schon immer, früher gab es Briefe, da Telefonate, dann gab es Mails und dann wurde beantwortet. Aber das reicht nicht mehr aus. Wir müssen tiefer hinein, wir müssen das sozusagen in die Breite der Gesellschaft tragen. Und es gibt ein Bedürfnis. Wir haben beispielsweise beim Mitteldeutschen Rundfunk im letzten Jahr alle Redaktionen des Hauses haben sozusagen in Mitteldeutschland aufgerufen, wer Interesse hat, als Bürger den MDR kennenzulernen, die MDR-Klassik-Redaktion oder in den Landesfunkhäusern, wie entstehen Regionalnachrichten oder wie entsteht eine Unterhaltungssendung, meldet euch, ihr könnt uns einen Tag redaktionell begleiten. Es war ein riesengroßes Feedback und wir haben auch beschlossen, wir werden das weitermachen, wir werden das verstetigen, wir werden das regelmäßig machen. Wir haben neue Formen gefunden, eine Riesendebatte, welche Musik findet im öffentlich-rechtlichen Radio statt, zu viel englische Musik, lange Debatten. Wir haben sozusagen ins Landesfunkhaus eingeladen. Ganz viele haben die Möglichkeit genutzt. Wir haben diese Musikdebatte geführt. Wer spricht dafür, wer spricht dagegen? Und wir müssen dabei natürlich auch lernen. Das kann keine Alibi-Veranstaltung sein, sondern wir müssen auch bereit sein, das aufzunehmen, diese Diskussion miteinander zu führen. In Thüringen gehen wir in die Regionalstudios, gehen vor Ort in die Region, in die Städte, in die Dörfer und reden mit den Leuten und sagen, uns interessiert eure Meinung. Und das sozusagen in die Tiefe, in die Breite zu tragen und zu verstetigen und regelmäßig zu führen, ich glaube, und da bin ich bei Ihnen, ist wichtig, um sozusagen darüber herauszufinden, also wir vermitteln, warum wir da sind und herauszufinden, was man sich von uns wünscht.
Könnte das Moment, lassen Sie mich erst fragen, dann können Sie zurückfragen. Könnte das denn ein Angebot für Sie sein, zum Beispiel, dass wenn Sie mehr mitbestimmen könnten oder wenn Sie das Gefühl hatten, Sie wären mehr gehört, dass es für Sie auch interessanter wäre?
Eine Debatte vermisse ich, die Debatte über die Gehälter der Rundfunkleute. Weil, ich sag ja, was ein normaler Arbeiter verdient und was Rundfunkleute verdient, ist in kein erklärbaren Verhältnis. Mhm.
Darf ich das mal sagen?
Ja.
Kriege ich doch noch mein Stichwort hatte. Guntram Schuschke ist mein Name von FairTV. Tatsächlich kümmern wir uns um genau diese Dinge, allerdings nicht die Gehälter in den Sendern, denn das kann man tatsächlich auf der Seite gut lesen. Und wer sich mit Gehältern in Deutschland ein wenig auskennt, je nach Lesart ist das ein Durchschnittsgehalt zwischen 3.000 und 4.000 Euro etwa brutto. Ich weiß nicht, wer das weiß im Raum. Da sind die Gehälter überhaupt nicht zu hoch oder zu niedrig. Und das natürlich, Statistisches Bundesamt, und da ist natürlich, man muss ja auch überlegen, dass Gehälter, die in Führungspositionen sind, ich weiß nicht, wer sich über Winterkorn aufregt oder wer sich, ne, wahrscheinlich, da gibt's viel mehr Gründe und der Öffentlich-Rechtliche, dagegen ist so ein Gehalt tatsächlich sehr gering. Ich will das aber nicht zu sehr relativieren, denn ich habe eben gesagt, von FairTV, wir gucken ein bisschen nach den Gehältern, uns würde es gar nicht geben, wenn da nicht auch was faul wäre. Und zwar, wenn Sie sagen, da gibt es riesige Gehälter von Gottschalk, und von anderen, da muss ich leider sagen, es gibt auch die andere Seite. Es gibt ein Heer von freien Mitarbeitern, von Selbstständigen, von Dokumentarfilmern, von sehr leidensfähigen Menschen, die über Jahre hinweg Programme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen und dafür, mit Verlaub, Frau Professor Wille, Sie wissen, Sie haben meinen Respekt, aber lausig bezahlt werden. Die AG Doc, Neben mir sitzt Herr Lipp von der AG DOC. Die haben das mal ausgerechnet. Ich habe es nicht im Kopf. Ich glaube, es war irgendwas von einem Stundensatz von 3-4 Euro. Das taucht natürlich nirgends auf, weil es ja kein bezahlter Satz für eine Stunde ist, sondern weil jemand eben eine Dokumentation macht. Und wenn er die Stunden zusammenrechnet, kriegt er das kalte Grausen und hat dann keine Rente. Herr Langer sitzt auf dem Podium. Herr Langer hat dankenswerterweise eine Studie gemacht vor 2 Jahren. Und in dieser Studie kommt eben raus, dass dort Gehälter, ich glaube 16.000, 17.000 irgendwo zum Teil in Thüringen sind. Das ist natürlich für eine hochqualifizierte Kraft ein lächerliches Gehalt. Dass das nicht in Ordnung ist, möchte ich auch mal feststellen. Ja. Im Jahr, Entschuldigung, ganz wichtig. Wichtiger Einwurf, im Jahr, 16.000, 17.000 im Jahr. Okay. Das ist auch, das ist richtig.
Wir sind genau beim Thema.
Nein, so, okay.
Darf ich kurz noch?
Genau, bringst es zu Ende und dann...
Okay, also wie gesagt, ich will das nicht relativieren. Vieles, ich will auch anmerken, ich finde es toll, dass hier heute Publikum und Intendanz zum Beispiel redet. Ich weiß nicht, ich kann mich kaum erinnern, wann das angefangen hat. Das ist neu und ich möchte auch sagen, Respekt, so wie Schuspe möchte ich erstmal woanders sehen, dass jemand sich hier vorne hinsetzt vom Öffentlich-Rechtlichen mit einem bekannten Gehalt, das viele Leute ärgern mag und sagt, das tue ich mir an. Ich finde, das ist eine Entwicklung, für die wir auch irgendwie dankbar sein müssen. Das ist zwar eine richtige Entwicklung, hätte es lange geben müssen. Aber schönen Dank, dass es so ist. Also ich finde, das verdient auch wirklich mal Zustimmung. Das ist neu, meine Damen und Herren. Das ist ein Applaus wert, finde ich. Also ich applaudiere dazu. Danke. Gut.
Ist noch ein weiterer Aspekt, den wir jetzt nicht diskutiert haben. Wir müssen jetzt leider an dieser Stelle Schluss machen und Sie können im Anschluss gern noch separat diskutieren, aber hier geht's jetzt leider nicht mehr weiter. Aber es ist in der Tat auch noch ein Punkt, die soziale Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seinen Mitarbeitern gegenüber, den wir jetzt nicht mehr diskutieren können. Aber auch da weiß ich, ist eine Entwicklung losgetreten, wenn ich an die jüngsten Produzentenvereinbarungen denke, dass sie versuchen, da wirklich mehr Gerechtigkeit und mehr Fundament reinzubringen. Also es ist wirklich was in Bewegung. Es hat sich einiges zusammengebraut, lassen wir mal so zusammenfassen, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es geht um Transparenz, es geht um Inhalte und es geht um Beteiligung. Ich danke allen, die hier auf dem Panel saßen und mitdiskutieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und mitdiskutieren und beschließe damit diese Runde. Danke.